Schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 9. April. Nach dem Einstieg gestern in den Kolosserbrief kommen wir heute zu einem sehr faszinierenden Lied, ein sogenannter Hymnus. Man könnte sagen, gesungene Theologie. Keine musikalische Eintagsfliege, ein inhaltsstarkes Anbetungslied. Kolosser 1, 15 bis 23, Basisbibel. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Man kann, wie bei Liedern so üblich, Strophen entdecken. Zwei, um genau zu sein. Die erste lautet Christus das Ebenbild, Vers 15 bis 18a. Und dann kommt die nächste. Christus ist der Anfang, Vers 18b bis 20. Ich finde schon, die Strophenanfänge klingen kraftvoll und inhaltsschwer. Bild und Anfang. So. Du findest das gar nicht so inhaltsschwer? Ach ja, na warte mal ab. Das sind die Hit-Worte der damaligen Zeit, Ebenbild und Anfang. Das sind nämlich die Prädikate der Weisheit. Und die Weisheit, alter Schwede, um die ging es allen. Ach, bei den Christen gar nicht so sehr. Sieh an, wem singen die ihr Lied? Einem Christus? Wer soll das sein? Und jetzt kommt keine Dogmatik, keine Christologie, keine systematische Lehre, nein, jetzt kommt Lobpreis. Und in Liedern spricht man anders als in Lehrbüchern. Zunächst fällt mir auf, dass hier nicht von Jesus gesprochen wird. Um Jesus und alles, was uns die Evangelien von Jesus erzählen, um das geht es hier nicht. Der Verfasser erzählt nichts von Jesu Worten und Wundern. Er ist an dem interessiert, der gestorben und auferweckt wurde, an dem nachösterlichen Jesus, und den nennt er Christus. Dieser ist das Bild, das Ebenbild. Ja, Ebenbild, das ist viel mehr als ein Foto, ein Gemälde oder eine Statue. Das Bild hatte damals den Charakter des Abgebildeten. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Wer sich vor dem Bild verneigt, der verneigt sich vor dem Abgebildeten. Ja, warum, wieso? Ja, weil im Bild der Abgebildete präsent war. Das Bild repräsentiert den Abgebildeten. Und jetzt bezieh das alles mal auf Christus und Gott. Höher, größer konnte man damals nicht von Jesus Christus reden. Christus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Hui! Natürlich finden wir das noch nicht bei Matthäus, Markus oder Lukas. Sie bleiben vorösterlich. Erst nach Ostern wird deutlich, wer dieser Christus Jesus sein könnte. Ich sag's mal so. Wer am Ende der Größte ist, der hat einen Anfang nicht wie alle anderen. Der ist der Zuerstgeborene. So ist Christus Jesus dem Vater untergeordnet und der ganzen Schöpfung übergeordnet. Übergeordnet über alle Engel und Mächte und was es noch so geben könnte. Im ganzen Hymnus finden sich, wie jetzt in Vers 16, sogenannte All-Aussagen. 7 oder 8, je nachdem, wie man zählt. Das erzeugt den Lobpreischarakter. In ihm ist alles im Himmel und auf Erde geschaffen worden. Ja, und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Aber in einem Lied wird es nochmal gesagt, mit anderen Worten. Das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Stark. Und in der Antike gibt es viele Mächte zwischen Erde und Himmel. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Auf ihn hin und damit ihm untergeordnet. Sag's noch einmal. Und er ist vor allem dagewesen, und das All hat in ihm Bestand, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde oder der Versammlung. Also was hier über die gesamte Schöpfung, über den gesamten Kosmos gesagt wird, macht mir deutlich, dass das alles nicht sinnlos ist. Alles hat seinen Grund und Sinn in Christus und auch sein Ziel. Alles ist zu ihm hin unterwegs. Alles. Alles ist so von der Liebe Gottes getragen. Wie ist Gott zu erkennen? Na, in seinem Bild, in Christus und daher auch in seiner Schöpfung. Gott ist als Bewegung der Liebe zu erkennen. Wie und wo? In Christus Jesus sehen wir Gott. Zur zweiten Strophe. Er ist der Anfang. Das erinnert natürlich an die Schöpfung. Weiter zurück können wir als Geschöpfe nicht zurück. Und dann wird die Formulierung zuerst geboren wieder aufgegriffen. Nun aber auf die Auferweckung bezogen. Erst geboren aus den Toten. Und das wird wieder lobpreisend. Das heißt großmachend ausgedeutet, damit er in allem vorausgehe, damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Vers 19. Denn Gott hat es gefallen, ihn in ihm mit seiner ganzen Fülle zu wohnen. Wann und wie? Durch die Auferweckung. Auferweckung heißt nichts anderes als Anteil haben an Gottes eigenem Leben. Und als zuerst Auferweckter wohnt Gott vollständig in ihm. Kann man sprachlos werden. Aber man kann auch fragen, hat das irgendeine Bedeutung für mich? Oh ja. So hat es Christus gefallen, das All mit Gott zu versöhnen, indem er Frieden machte auf Erden wie im Himmel. Durch das Blut, das er an seinem Kreuz vergossen hat. Was für eine Aussage! In einem Lied, nicht in einer Lehrbuchaussage. Das All ist durch Christus mit Gott versöhnt. Da wird man nicht zur Umkehr aufgerufen, zum Annehmen eingeladen. Nein, da wird einfach darüber gestaunt, was Christus gemacht hat. Das ist Lobpreis. Kleiner kann man von ihm nicht singen, nicht glauben, nicht denken. Und wie geschah die Versöhnung? Vergossenes Blut. Ja, das ist eine Redewendung, und zwar für den gewaltsamen Tod. Christus wurde umgebracht, gekreuzigt. Hier fällt auch auf, dass Paulus sonst immer sagt, dass Gott uns mit sich durch Christus versöhnt hat. Hier schreibt einer, Christus hat versöhnt. So hat er Frieden gestiftet. Dies hier benutzte Wort kommt nur hier im Neuen Testament vor. Friedensstiftung. In der Antike herrschte dagegen das Lebensgefühl vor, in einer brüchigen Welt zu leben, in der der Kampf aller gegen alle, die ganze Natur bestimmt. Ist uns bis heute nicht ganz unbekannt, oder? Was für ein Aufatmen, Frieden. Da hat einer Frieden gestiftet. Alles ist versöhnt. Was für eine Perspektive. Ja, aber das wirft auch Fragen auf, spätestens am Ende des Liedes, wenn der Lobpreis vorbei ist. Denn die Versöhnung, die zielt ja nun doch darauf, dass Menschen sie hören, glauben und annehmen. Und das haben die angeschriebenen Christen ja auch gemacht. Und trotzdem, weder der Glauben der singenden Gemeinde noch das Nichtglauben der anderen in Kolosse kann sich vordrängen. Das Thema ist vor allem und allein der Christus. Singen wir sein Lied mit. Leben wir es vor. Basteln wir keine Lehre, keine Lehrgebäude, haut nicht hin. Loben wir den Christus. Und das ist es, was wir am meisten in der Pandemie vermissen. Das Singen, das gemeinsame Anbeten. Der Lobgesang der Gemeinde darf mit vollem Recht die Welt, unsere Welt heute, im Licht dessen sehen, was wir von Christus singen. Alles wurde in ihm geschaffen. Alles hat Bestand und Ziel in ihm. Daher ist die Pandemiezeit nicht gottlos. Auch diese Zeit ist dem Christus untergeordnet und muss ihm und seinen Zielen irgendwie dienen. Denn alles wurde durch ihn versöhnt. Die Welt lebt, weil Christus sich ihr zugewandt hat. Das ist heilsame Medizin gegen jede Art von Weltuntergangsängsten. Egal wie unheil die Welt ist, die große und auch deine kleine, das ist Medizin, dies Lied. Wohne es in deinem Herzen. Aber der Verfasser will mit der Gemeinde in Kolosse nicht nur ein Lied singen. Vers 21. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr Christus fremd, ja, ihr wart zu seinen Feinden geworden. Das zeigt sich an all dem Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Ihr müsst nur treu und unerschütterlich am Glauben festhalten und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Sie erwächst aus der guten Nachricht, die ihr gehört habt. Diese Botschaft ist allen Geschöpfen unter dem Himmel verkündet worden. Und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Das ganze Lied gilt den Christen in Kolosse und auch uns. Und die in Kolosse, die hatten kein christliches Elternhaus. Die können sich recht gut an die Zeit ohne Evangelium erinnern. Da waren sie fremd und feindlich gegenüber dem Christus. Für sie gibt es ein Vorher und Nachher. Seine Versöhnung wurde ihnen verkündet. Er hat auch sie versöhnt. Das haben sie geglaubt. Die Folge? Nun können sie heilig und ganz und unbescholten vor Gott treten. Heilig, weil sie Gott gehören. Ganz, weil die Bruchstückhaftigkeit des Lebens durch Christus versöhnt ist. Unbescholten, makellos, weil Versöhnung sich auch im Lebensstil zeigt, in aller Bruchstückhaftigkeit und im Durchhalten, in der Treue. Und dann gehört zur Versöhnung auch die Verkündigung der Versöhnung. Diese Freudenbotschaft sollen wir nicht nur festhalten, sondern sie soll auch allen Geschöpfen unter dem Himmel verkündet werden. Und so kommt man vom Lobpreis mit einer Menge Rückenwind in die kleine Welt der Christen in Kolosse und zu uns heute. Mal sehen, was da noch kommt in diesem Brief. Shalom.